Es ist Sonntag, der 17. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
Er ist Jurist, Politikwissenschaftler und Publizist. Er schreibt seit vielen Jahren für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Und wir ziehen sowas wie eine Halbzeitbilanz der Berliner Ampelkoalition. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke.
Ja, lieber Wolfgang Heim, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Albrecht, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr schon mal diesen Podcast gemacht. Damals war die Ampel in einem vorsichtig formuliert nicht sehr guten Zustand. Wie katastrophal geht's der Ampel heute?
Naja, man muss sich fragen, ob sie gerade wieder ein Stück weit vom Krankenbett aufgestanden ist. Ich sage nicht auf erstanden, aufgestanden. Also wir haben ja erlebt, dass die letzten Wochen absolut überschattet waren von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Der Frage, ob diese Ampel die 4 Wochen gebraucht hat, um jetzt gerade am letzten Mittwoch das Urteil überhaupt umzusetzen, doch noch einen Haushaltsentwurf zu schaffen, ob sie es schaffen würde. Sie hat es geschafft, mit Mühe und Not. Insofern würde ich sagen, Krankheitszustand anhaltend, gleich da anstalten, sich vom Bett zu erheben, aber keinerlei Gewissheit, ob eine Genesung wirklich erfolgt.
Wobei, als es darum ging, dem Volk dann die frohe Kunde mitzuteilen, finde ich persönlich, hat der Bundeskanzler wieder einen Ton getroffen, der nicht gepasst hat. Also angesichts dieser ganzen Turbulenzen, dieses Ampelzustandes zu sagen, jetzt kommt das grüne Wirtschaftswunder. Denkst du, es gibt irgendjemanden, der das glaubt?
Nein, das glaubt, glaube ich, kein Mensch. Es würden viele schon sehr zufrieden sein, wenn diese Ampel überhaupt in Gang kommt. Und man muss ja unterscheiden zwischen dem, was die Tonlage ist, die Tonalität. Die war von Anfang an in weiten Teilen eine Katastrophe. Es gab einen einzigen Peak, einen Ausschlag, einen Höhepunkt, das war die Zeitenwende-Rede. Da hat man den Eindruck gehabt, diese Ampel ist auf der Höhe der Zeit. Sie agiert auch geschlossen. Sie agiert als eine Einheit. Obwohl, man darf es nicht vergessen, schon damals der Streit in den Koalitionsparteien groß war. Denn Scholz hat gerade die Grünen ja völlig überrumpelt damals mit der Zeitenwende-Rede und der Ankündigung von 100 Milliarden für die Bundeswehr. Aber jetzt ist das die große Differenz, die... Wir haben eine Ampel, die es immerhin, und das darf man nicht zu klein machen, geschafft hat, nochmal mit einem neuen Haushaltsentwurf überhaupt sich zu einigen. Die drei Parteien waren gerade in den letzten 4 Wochen, man merkt es übrigens gerade in der FDP, nah an dem Punkt, in dem viele sagten, wir machen Schluss, wir gehen raus. Das ist noch einmal jetzt in dieser Erklärung der drei geronnen, aber eines stimmt natürlich unbedingt. Das ändert nichts daran, dass die Frage der Einheit in der Sache, auch die Frage, ob diese Ampel nochmal in der Lage ist, große Dinge anzupacken, völlig ungeklärt ist.
Also man hat von außen betrachtet den Eindruck, dass sich alle drei Parteien unendlich schwer tun, mit den jeweils anderen einen Kompromiss zu finden, weil sie Angst haben, wenn sie sozusagen das eigene Programm und die eigenen Ziele ein Stück weit aufgeben, was dann in irgendeinem Kompromiss politischer Art aufgeht, dass man sozusagen die eigene Identität verliert und am Ende vom Wähler auf brutale Art und Weise abgestraft wird.
Ja, genau, das ist der Befund und der ist berechtigt, denn man muss feststellen, dass, und das war der Kardinalfehler von Anfang an, dass vor allem die FDP den Eindruck hatte, die ja quasi, das muss man ihr konzidieren, in eine andere Konstellation eintrat. Rot-Grün sind klassischerweise das alte andere Lager. Dass sie sich in einem Maße profilieren muss, wie es andere Parteien zu früheren Zeiten so vehement nicht gemacht haben. Lindner hat das sehr früh am Anfang in einem Text klassischer Art in der FAZ, einem Debattenbeitrag zum Ausdruck gebracht, wir wollen das Korrektiv sein. Das klang noch einigermaßen harmlos, weil er sagte, wir müssen ja, und da hatte er recht, wir müssen unsere wirtschaftspolitische Kompetenz müssen wir einbringen gegen zwei Parteien, die eher auf Ausgabenpolitik setzen. Das wurde aber in einem Maße radikalisiert seitens der FDP, vor allem übrigens gegen die Grünen. Die FDP hat im Zuge ihrer Verluste, vor allem ja schon im letzten Jahr, der Verlust 4er Landtagswahlen in 2022, hat sie immer radikaler auf Selbstprofilierung gesetzt. Und das hat natürlich Abwehrreflexe auch bei den anderen ausgelöst. Ja. Und das erleben wir jetzt an diesem Punkt, das ist die Ironie, indem das Bundesverfassungsgerichtsurteil die Milliarden, die 60 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds, der ja eigentlich das Herzstück dieser Fortschrittskoalition sein, sie wollte ja eine sozial-ökologische Transformation bewerkstelligen, indem das kassiert wurde, für nichtig erklärt wurde, ist der ganze Kitt des Geldes, der diese drei so unterschiedlichen Parteien zusammenkleben wollte, ist weggeflogen und dementsprechend mussten jetzt auch. Und da sollte man dann wahrscheinlich eben sogar ein bisschen Verständnis haben. Von einer völlig überrumpelten Koalition, die keinerlei Erwartung hatte, dass das Urteil so hart ausfallen würde, musste jetzt natürlich neu sortiert werden. Was sind die Kompromisse, die jeder dieser drei Parteien eingehen konnte? Und das haben sie immerhin geschafft. Insofern bin ich in dem Fall mal eine Sekunde gnädig mit dieser Koalition.
Wenn wir noch mal kurz bei der FDP bleiben, kann es sein, dass die einen Kardinalfehler gemacht haben in dieser Koalition? Sie haben sich reduziert oder reduzieren lassen auf diese Rolle derer, die nur das Geld zusammenhalten und die Wirtschaft am Laufen halten wollen und all die anderen Möglichkeiten, die liberale Demokratie ja auch bedeutet hätten, also zum Beispiel zu sagen, wir kümmern uns mehr um die Bürgerrechte, wir schauen, dass dieses Land auf eine andere Art und Weise in die Zukunft kommt, dass man das komplett gekappt hat oder gar nicht erst versucht hat?
Ja, absolut. Das ist ja ein alter Vorwurf, den man der FDP, wie ich finde, völlig zurecht machen muss, dass die Breite des Liberalismus in dieser FDP wirtschaftspolitisch, wirtschaftsliberal, man könnte sogar sagen vulgärliberal reduziert wurde. Ja. Also alles, was früher FDP mal ausmachte, ich will übrigens daran erinnern, in den Programmen der 70er Jahre, Freiburger Programm, eine ganz wichtige Sache, wo die FDP auch als erste fast begriff, dass die ökologische Katastrophe eine Frage ist, die die Klimafrage als kapitalismuskritische Frage regelrecht aufwirft. Die Frage sogar im Raum ist, einer FDP, die damals fast ökologischer war, jedenfalls allemal als SPD und CDU, sogar eigentlich eine gewisse Avantgarde in Richtung Grüner. Sie waren also quasi in Teilen eines Ralf Dahrendorf. Wenn man die Bücher von ihm heute liest, das sind bemerkenswerte Bücher, wo ein Mann, der ja ein absolut liberaler, auch durchaus ökonomiegeneigter Mann ist, plötzlich erkennt, wir müssen den Kapitalismus korrigieren, auch im Sinne der zukünftigen Generation. Das ist bei der FDP alles auf der Strecke geblieben. Und jetzt kommt aber das Kardinalproblem in dieser Koalition hinzu. Du sprichst es damit ja an. Nicht diese grundsätzliche Sache, die wäre für mein Verständnis noch heilbar, aber sie hat den Kardinalfehler gemacht, dass sie von Anfang an nur glaubte, wir sind das Korrektiv, der Redukteur, der Verhinderer in dieser Koalition. Und wenn du eigentlich letztlich nur auf dem Ticket reitest, wir verhindern das Schlechteste, dann schreibst du deiner eigenen Koalition eigentlich permanent ein Negativurteil aus. Ja. Es ist eine zu verhindernde Koalition. Und mit diesem Anspruch, übrigens Höhepunkt in diesem Jahr, wir können ja fast eigentlich eine Jahresbilanz, es ist nicht nur zwei Jahre, sondern wir bilanzieren ja auch noch ein bisschen das Jahr. Dieses Jahr hat es mit dem desaströsen GEG, Gebäudeenergiegesetz, zum Schwur gebracht. Nicht die Tatsache kann man leugnen, dass das die Grünen sehr schlecht im Angang konzipiert haben. Die soziale Flanke war dramatisch. Aber dass die FDP von Anfang an nicht konstruktiv aufgesattelt, gesagt hat, wir teilen den Anspruch, wir wollen ökologisch was erreichen, sondern absolut nur Opposition, die Grünen gegen die Grünen machte, hat sie dazu beigetragen, dass diese Koalition von Anfang an, jedenfalls da schon fast auf dem Höhepunkt, eigentlich nur noch als kritisch beleumundet wurde. Das ist dramatisch.
Die Konsequenz bislang, dramatisch vergeigte Landtagswahlen, dann Umfrageergebnisse, die schrecklich sind, dann aus der Basis der FDP heraus quasi eine Art Initiative, die Koalition zu verlassen, die wie ausgehen wird?
Naja, sie wird keinen Erfolg haben in dem Sinne, weil das ist eine Mitgliederbefragung, die dazu führen soll, dass sich Mitglieder, und es werden viele sein, gegen die Koalition aussprechen. Aber es gibt natürlich immer in einer solchen Partei eine Abwägung. Die Partei weiß in großer Mehrheit, dass wenn wir jetzt rausgehen, und das ist der aktuelle Kitt, der diese Macht, diese Koalition überhaupt noch zusammenhält, wenn wir jetzt rausgehen, weil es eine Mitgliederbefragung geschafft hat, die aber jetzt natürlich, und das ist so entscheidend, von der Spitze begegnet wird, oppositionell, die Spitze muss jetzt gegenhalten. Und deswegen ist übrigens auch dieser jetzige Entwurf so entscheidend. Die Spitze hat sich entschieden, wir machen weiter. Sie muss jetzt natürlich dieses Weiter so oder dieses Weiter muss sie verteidigen gegen ihre eigenen Mitglieder. Das wird dann auch dazu führen, dass die erforderliche Mehrheit nicht zustande kommt. Aber es zeigt einen entscheidenden Punkt und das ist die Ironie. Christian Lindner ist sich selbst in die Falle gegangen.
Warum?
Weil Lindner natürlich, indem er diesen Kurs gefahren hat, ich sag's mal ganz platt, die Koalition ist eigentlich von übel. Die Grünen sind von übel. Der Generalsekretär der FDP hat sich ja sogar zu der unfassbaren Aussage verstiegen, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko für diesen Staat. Wenn du eine Koalition permanent nur negativ zeichnest, und es war 2017, also jetzt vor 6 Jahren, diesen legendären Satz Christian Lindner höchstpersönlich gesagt hast, es ist besser, nicht zu regieren,
als falsch zu regieren.
Dann fällt dir das in dem Augenblick auf die Füße, als die Mitgliedschaft begreift, ja, wir sind doch in der falschen Koalition. Du, Christian, hast uns das doch die ganze Zeit selber gesagt. Jetzt zieh also von daher endlich die Konsequenzen, lass uns diese Koalition verlassen. Das ist die Falle, in der Lindner steckt. Er weiß aber genau, wenn ich jetzt das wirklich mache, dann laufe ich Gefahr, den schwarzen Peter einer gescheiterten Koalition voll zugeschrieben zu bekommen und dann falle ich bei den nächsten Bundestagswahlen durch. Das ist der Kitt und die Raison d'être, die Lindner überhaupt noch in dieser Koalition hält.
Lass uns über die Grünen sprechen, die du gerade auch angesprochen hast. Würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, die Grünen sind inzwischen eine müde, desillusionierte Partei, der in dieser Koalition wenig bis überhaupt gar nichts gelingt?
Ja, da würde ich dir ganz entschieden widersprechen. Ich nehme die Grünen ganz anders wahr. Ich nehme sie als eine, du sagst völlig zu Recht, als eine in einem gewissen Maße desillusionierte Partei wahr. Völlig richtig. Den Begriff des Müden kann ich gar nicht teilen, aus einem entscheidenden Grund. Die Grünen, und das ist die Dramatik nicht nur der Grünen, das ist die Dramatik aller eigentlich mit dem blöden Begriff, ich mag ihn nicht so sehr, progressiven Kräfte, aber all derer, die ein sozial-ökologisches Interesse haben, was immer eine Grundierung dieser grünen Partei war, für lange Zeit auch gemeinsam mit der SPD. Leider ist die SPD in vielen grünen Punkten den Grünen von der Fahne gegangen. Das darf man nie vergessen. Olaf Scholz hat in vielen Punkten dieser Koalition, zum Teil zum Unwillen seiner eigenen Partei, aber er hat eher gemeinsame Sache mit der FDP lange gemacht. Aber die Grünen sind durchaus aufgrund, ich will das nicht leugnen, eigenen Scheiterns, eigener Fehler. Ich sprach das GEG an. Ich halte auch die Atomkraftentscheidung nicht für sehr klug. Da hätten Sie vielleicht den Mut haben müssen zu sagen, wir wollen die AKWs durchaus, wir sind bereit, sie noch eine Weile länger zu lassen. Aber diese Fehler sind das eine. Sie sind aber durch die Lage im Lande zu einer derartig verhassten Partei mittlerweile geworden. Und maßgeblich auch deshalb, weil die FDP gegen sie spielte. Immer im Konzert, man darf das nie vergessen, mit einer ungeheuren Medienmacht des Springer Verlages. Erinner dich an die Habeck-Kampagnen, Anti-Habeck bewusst. Ne? Jeden Tag ging die Kritik gegen Habecks Heizhammer. Das ist ein Begriff, den hat die Bild-Zeitung kreiert. Der ist aber mittlerweile fast schon im Sprachgebrauch gelandet. Könnte fast das Unwort des Jahres werden. Das heißt, es gab eine Konstellation, in der die Grünen so sehr attackiert wurden und einen Maß dagegen halten müssen, dass ich sie an dem Punkt ja als desillusioniert ein Stück weit in der Regierung wahrnehme. Aber, und das finde ich regelrecht bewundernswert, sie halten an dieser Koalition fest, unerbittlich, obwohl gerade Robert Habeck ja durch tiefste Täler gegangen ist, also als Hassfigur des Landes. Erinner dich mal, noch vor einem Jahr hätten wir hier gesessen und gesagt, beeindruckend, was dieser Mann geschafft hat.
Der kommende Bundeskanzler,
er hat versucht, den Energiepakt, selbst mit Katar, ja, tiefster Bückling, aber das war notwendig, er verwendet sich für die Wirtschaftspolitik Deutschlands. Jetzt steht diese grüne Partei im ganzen Lande als massiv attackierter und hält trotzdem ein Stück weit den Kopf oben. Da muss ich sagen, und ich finde natürlich vor allem, sie ist die eigentliche Reformkraft in dieser Koalition. Sie versucht überhaupt noch, diesen ökologischen Ansatz unter allem Gegenwind durchzuhalten und sie ist mittlerweile ja von allen Kräften des Landes, von AfD ein Stück weit, übrigens mittlerweile bis zur kommenden, wir werden auch noch viel darüber reden, bis zur kommenden Wagenknecht-Partei. Die Grünen ja mittlerweile als die gefährlichste Partei im Lande. Sie ist die letzte Partei, die noch versucht, den ökologischen Gedanken hochzuhalten. Das halte ich Ihnen sehr zugute.
Also wobei die Wagenknecht-Partei, wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt, längst nicht so weit oben angesiedelt ist, wie man eigentlich am Anfang gedacht hat. Aber
ja, wir könnten das gleich kurz vornehmen.
Lass uns mal bei den Grünen bleiben. Kleiner Einwand von mir. Ja. Diese Form der moralischen, der global moralischen Überlegenheit, ja, angesichts einer Welt, die auch aus Klimaschutzgründen die Atomkraft wieder deutlich nach oben fährt und neue Atomkraftwerke überall baut, in Skandinavien, wo auch immer. Ja. Da gibt es eine deutsche grüne Partei, die sagt, ihr irrt euch alle. Wir haben zwar noch ein paar Atomkraftwerke, aber weil wir einen Parteitagsbeschluss mal gefasst haben, werden die Dinger abgeschaltet. Und wenn es blöd läuft, dann holen wir uns den dreckigen, teuren Atomstrom aus Frankreich und aus Tschechien. Das, Albrecht, versteht kein Mensch.
Da bin ich ja sogar bei dir, habe ich ja gerade angesprochen. Das Festhalten an der sofortigen Abschaltung der AKWs, das hat ja das vorletzte Jahr schon überschattet ein Stück weit. Das war der Punkt, wo dann Olaf Scholz mit seinem Machtwort, auch übrigens fatal, wenn ein Kanzler so früh schon ein Machtwort sprechen muss, er hätte viel früher intervenieren müssen. Aber tatsächlich, ich gebe dir recht, Robert Habeck hat auch nicht den Versuch unternommen gegen die harten Kräfte in der Partei, die natürlich, das muss man auch verstehen, die natürlich unbedingt ihr historisches Kunststück, die AKWs endgültig abschaffen, verteidigen wollten. Er hätte es für mein Verständnis leichter gehabt zu sagen, so, wir müssen ein Einsehen haben, wir haben eine energetische Notlage, lasst uns die AKWs noch eine Weile laufen. Da bin ich ja bei dir, völlig bei dir. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich auch diese Kritik, die du jetzt so stark machst, einer moralischen Hybris bei den Grünen nicht sehe. Die Grünen sind schon lange weit entfernt von der Partei erinnern. Wir können uns doch daran erinnern, die sie vielleicht früher mal waren. Der Fundamentalismus, den man in alter Lagertrennung, die Fundis auf der einen Seite, die Ökologen auf der anderen Seite, der ist bei den Grünen, finde ich, in hohem Maße geschwunden. Denk dir nur, ich will viele Beispiele geben.
Der ist außenpolitisch geschwunden, aber gesellschaftspolitisch Kann ich doch das mal so nicht sehen.
Ja, da gebe ich dir in einem Feld, würde ich dir sogar fast mehr Recht geben. Das betrifft übrigens nicht nur die Grünen, das betrifft zum Teil auch die SPD. Konkretes Feld Migration. Bei der Migration, aber du siehst auch da die Zerrissenheit der ganzen Grünen-Partei. Wenn du siehst, wie ein Kretschmann, Ministerpräsident von Württemberg, quasi deinem Ländle, wenn ich so sagen darf, als Ursprungsort deiner wunderbar erkennbaren Stimme. So, also damit will ich sagen, dieser Mann hat ja in einem Maße Realpolitik eingeführt. Übrigens aber, und das macht es so bemerkenswert, vor kurzem mit einem großen Text mit Ricarda Lang, der eigentlich aus der linken kommenden Fraktion der Grünen, eingestand, wir müssen auch migrationspolitisch vieles, vieles ändern. So, das ist schon ein großer Einschnitt. Unter früheren Zeichen wäre dieses, ich sag's mal mit überspitzt mit dem bösen Wort, das war immer der verdickt, am deutschen moralischen Wesen soll die Welt genesen. Das hättest du bei den Grünen stärker gehabt. Denk an die Schlachten zwischen Fundis und Realos in den 80er Jahren. Das hatte ja fast antideutsch, hatte antiparlamentarisch, hatte antiparteienpolitische Züge. Mittlerweile ist die Realpolitik ziemlich klar, aber ich gebe dir zu, das ist der eigentlich harte Punkt, der betrifft aber bei weitem nicht nur die Grünen. Wir kommen ja gleich zu der SPD, da ist es genauso der Punkt. Die Veränderung in diesem Land, die Dramatik, auch über die Migrationsfrage, über die Klimafrage auch, ist so dramatisch, dass es für viele Parteimitglieder enorm schwerfällt, den neuen Veränderungen Rechnung zu tragen und die lange vorhandenen Überzeugungen, die aber nicht diese Hybris nur verkörpern, sondern einfach einen moralischen Grund erfinden. Wir müssen Flüchtlingen helfen, wenn es irgend geht. Das muss angepasst werden an Situationen, die viel härter geworden sind.
Aber da tun sich viele schwer. Aber du brauchst doch irgendwann mal sowas wie einen Alltagspragmatismus. Und wenn du von Berufswegen Politik betreibst und guckst dir der Reihe nach an, wie sich die Umfrageergebnisse und Wahlergebnisse der AfD kontinuierlich nach oben verschieben, musst du dir doch irgendwann mal die Frage stellen, ob du mit deiner eigenen Politik nicht irgendwas falsch machst.
Absolut richtig. Jetzt kommt aber der für mein Verständnis entscheidende Punkt. Das ist keine Frage nur der Grünen. Also guck dir das Jahr an. Wir bilanzieren, deswegen macht es mir auch riesig Spaß. Viel zu spät, dass wir wieder jetzt sitzen. Dieses Jahr ist gekennzeichnet worden, wenn du schon auf die AfD zu sprechen kommst, durch ein großes Kardinalproblem. Die Migrationsfrage hat sich quasi von Beginn des Jahres an aufgebaut. Wir hatten Befunde von einem grünen Landrat, von Schwarzen, von Roten, alles. Alle, bis in Osten zu Linkspartei.
Kapazitätsgrenzen sind erreicht.
Das ganze Land, und da dürfen wir uns doch auch nicht völlig ausnehmen, haben wir das ganze Land nur über die Migrationsfrage diskutiert. Das ganze Land hat das wahrgenommen, wir haben es wahrgenommen, aber die das zuallererst trifft, ist natürlich auch die Innenministerin. Es hätte die Innenministerin dieser SPD, über die ja auch viel zu sprechen gewesen ist in diesem Jahr, Nancy Faeser, weit früher Veranlassung gehabt, auch gegen ihre Parteimitgliedschaft, die auch keineswegs, ich verstehe es ja auch, sich dieser neuen Situation stellt, in der tatsächlich es notwendig ist, auch Härten zu akzeptieren. Die Faeser hat es dann viel zu spät geschafft, zu sagen, wir müssen es endlich europapolitisch anfangen, nachdem der Kessel schon überkochte. Und selbst die Frage von nationalen Kontrollen ist ja nicht völlig abwegig. Mittlerweile findet es alles statt. Wir haben Kontrollen an der polnischen Grenze, damit Leute, die Schlepper sind und so weiter, auch nach tragischen Vorfällen möglicherweise aufgenommen. Das haben alle Parteien, weil sie in der Kluft stecken zwischen dem, was sie dem Land zumuten wollen, nicht akzeptiert. Und dann, was ist passiert? Am Schluss, es kam, und das ist die Ironie, es kam quasi erst kurze Tage vor den beiden so wichtigen Landtagswahlen in Hessen, Bayern zum Schwur. Jetzt kommt's. Die Grünen machten Lockerungsübungen. Die Grünen waren bereit, vieles mitzumachen. Und dann kommt plötzlich ein Friedrich Merz noch aus der Kiste, der davor einen Deutschlandpakt angeboten hat, gesagt, ich bin dabei, schlägt es kaputt und haut mit der uns ja allen noch geläufigen Äußerung, Migranten nehmen Deutschen bei Zahnärzten den Zahnersatz weg. Die Zahnersatztermine weg und kriegen billigsten Zahnersatz. Damit war gewissermaßen 2 Tage vor den Landtagswahlen ein so populistisches Momentum gesetzt, dass quasi alle Wählerinnen und Wähler zur AfD getrieben wurden. Das ist das Drama aller Parteien. Und ich gebe dir recht, natürlich tun sich linke Parteien mit einem moralischen Anspruch weit schwerer als vielleicht konservative.
Okay, Albrecht, eins noch zu Frau Faeser, der amtierenden Innenministerin. Die als Kandidatin der SPD bei der Landtagswahl in Hessen auftritt, ein Katastrophenergebnis einfährt und danach einfach ihren bisherigen Job weitermacht. Es gab viele Jahre davor bei der CDU mal den Fall Norbert Röttgen, der auch als Kandidat damals der CDU in NRW angetreten war, auch furchtbar abgeschnitten hat und der anschließend von Frau Merkel entlassen wurde als Umweltminister.
Ja, der Fall lag aber sehr anders.
Warum?
Ja, kann ich dir gerne, willst du nicht erklären, sagen, ich bin ganz bescheiden, aber es erinnere dich, es war so. Röttgen betrieb diese Kandidatur mit einer ungeheuren Vehemenz. Röttgen wollte, der übrigens immer viel mehr wollte, der wollte eigentlich Kanzler werden, der war ja Muttis Klügster, du kannst dich erinnern, das war sein Spitzname. Norbert Röttgen, Muttis Klügster, weil er übrigens auch im Hintergrund schon sehr gegen sie polemisierte und hatte auch seine Bataillone, ich weiß noch, die Zeit war schon ganz auf Schwarz-Grün, Röttgen echt? Sollte die, ja natürlich, man könnte die Connection auch genau benennen, wer besonders der Meinung war, Röttgen ist der kommende Mann. So, dann hat Röttgen gesagt, ich nehme diese NRW-Kandidatur mit, ich mache das. Aber von Anfang an absolut klar sagen, derweil die NRW-Leute alle verlangten, ja, wenn du ein so wichtiges Land mit einer echten Siegchance begehen willst, dann musst du schon deutlich machen, dass du auch kommst. Denn er wollte es dezidiert. Er wollte Kandidat sein, weil er wusste, das ist so ist es ja. Ich brauche die Hausmacht, ich will in NRW kandidieren und werde ich Ministerpräsident. Wunderbar. Aber indem er sich das Rückfahrtticket sofort sicherte und sagte, nö, komm tue ich nicht, und die Niederlage immer deutlicher wurde, war das ein ungeheuer verheerendes Ergebnis. Und das im mitwichtigsten Bundesland NRW. Und nachdem Merkel wusste, das darf man nicht vergessen, die Strategin der Macht, Frau Merkel, hat natürlich gesehen, nachdem sie wusste, dieser Röttgen ist sowieso eine Loose Cannon, eine lockere Kanone im Bund, schießt gegen mich, jetzt ist er so obendrein geschwächt, hat sie natürlich die Gunst der Stunde genutzt und gesagt, so, jetzt lieber Norbert, ist Schluss. Die bei Faeser, um es den Unterschied klarzumachen, lag die Sache völlig anders. Faeser ist fast von ihrer Partei
genötigt worden,
weil das ist die Dramatik übrigens unserer gesamtpolitischen Lage. Die politische Elite der Parteien ist so dramatisch, gerade übrigens bei der SPD, gut, bei der Union, vielleicht auch nicht viel besser, aber ist so ausgedünnt, dass die Hessen-SPD mit Faeser als der vermeintlich einzigen Kraft unbedingt in diesen Wahlkampf gehen wollte. Ja. Faeser hat sich nicht in dem Sinne aufgedrängt. Sie hat das gesagt, sie hatte von Anfang an massiven Gegenwind. Damit will ich sagen, und natürlich hast du recht, jetzt noch letzter Punkt, wenn es so wäre, jetzt kommt nicht die letzte Ironie, wenn es so wäre, dass Scholz nun ohne weiteres Alternativen hätte, die sagen würden, okay, wir haben eine andere Innenministerin, zaubern wir aus dem Hut, die ist viel besser, dann hätte er dem Rechnung getragen. Aber auch da siehst du, es war ihm wichtig, er ist da ja auch ein Stück weit loyal, ich halte sie, weil ich nicht unbedingt sofort sehe, wir machen, andere macht es besser.
Na gut, es gab eine Verteidigungsministerin in diesem ersten, in diesem Kabinett, Frau Lambrecht, dermaßen eine Katastrophe war, und da hat er ja auch eine gute Lösung aus dem Hut gezaubert. Also so, ja, dass die SPD dass die überhaupt uns, niemand hätte, kann man ja auch nicht sagen.
Naja, denk mal, das ist wunderbar, Freunde, wir haben ein tolles Gespräch, das ganze Jahr, du hast doch recht, wir erinnern uns alle dieser Grandiosen, so fing das Jahr ja an. Ja? Erster, ich glaube, es war ja diese Silvesternacht, Frau Lambrecht mit den knallenden Silvesterraketen, ganz ein unfassbares Bild, Bild. Ich bedanke mich, es knallten die Böller hier in Berlin, kurze Zeit brannte Halbneukölln, das ist überspitzt, entschuldige, schneide es nicht raus, aber ich meine es nicht, aber es war der erste Vorschein der Proteste, ist auch so dramatisch, die wir noch in ganz viel schlimmerer Weise natürlich nach dem dramatischen Massaker der Hamas erlebt haben, mit der Auseinandersetzung Palästinas und natürlich den harten Tag. Also es war ein Vorschein, und Lambrecht im Schein der Raketen sagt die wunderbaren Worte, ich hatte in diesem Jahr schöne Begegnungen, ich habe Wunderbares erlebt. Ich meine, das darf man sich gar nicht vergessen. Du kannst die Vorfälle nicht vergessen. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Schon damals hatte die SPD allergrößte Schwierigkeiten, eine geeignete Frau für als Nachfolger. Und es hat, alle glaubten, jetzt kann er nicht schon wieder, er muss ja eine Frau haben, die Quote muss stimmen.
Das war die selbstgebastelte Falle.
Falle, absolute Falle. Gut, du sagst so schön, lass mal das hier, die weiblichen Kräfte hören, die sagen, das muss sein, es muss Geschlechtergerechtigkeit in der Koalition. Ich habe das immer für einen ziemlich politischen Irrsinn gehalten. Man muss ja nicht unbedingt direkt in den Ministerämtern anfangen. Also das ist trotzdem, das war damals ein großer Anspruch dieser Fortschrittskoalition. Damit will ich sagen, und der ist ja auch nicht völlig unberechtigt. Aber das war ein Coup, dass plötzlich Boris Pistorius, Mann, der nun wirklich dieses Jahr fast überstrahlt, der auch genau der richtige Mann für die, dass er die Lambrecht ersetzte. Bei Faeser wäre es schwerer gewesen, glaub es mir. Ja.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Konto. Das Geschäftskonto, das zu dir passt. Es gibt Menschen, da könnte man sagen, die sind sowas wie Zeitreisende. Die haben eine Zeitmaschine erfunden. Oder sagen wir es mal anders, für die ist zumindest das Jahr gelaufen, obwohl es erst Ende Januar ist, denn sie haben ihre Finanzen nicht im Griff. Sie haben ihr Konto nicht im Blick, sie können es einfach nicht, sie sind unstrukturiert. Und das ist als Privatperson schon nicht ganz so einfach. Wie soll es denn dann laufen, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, wenn man ein Geschäftskonto hat? Ja, und da kommt Konto ins Spiel, denn das kann man alles einfacher gestalten. Dafür hat Konto genau die richtigen Möglichkeiten für Unternehmer. Denn Konto ist ein All-in-One-Geschäftskonto. Konto und Finanzmanagement-Tool, um die täglichen Unternehmensfinanzen im Team zu verwalten. Es beinhaltet Tools für eine automatisierte Buchhaltung mit digitalen Belegen und Spesen sowie Rechnungsverwaltung. Und die Integration zu Datev, LexOffice, Safdesk ist dabei inklusive. Also mir wird regelrecht warm ums Herz, wenn ich das erzähle, denn das ist für mich perfekt. Wer mich kennt, weiß, ein bisschen besser strukturiert könnte ich auch sein. Naja, wo war ich? Ja, Rechnungs- und Belegmanagement, Lieferantenzahlung und effiziente Ausgabenverwaltung, alles erledigt in einer App. Mein Gott, effiziente Ausgabenverwaltung. Ich wäre wirklich, also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, verschiedene Mastercard-Karten ganz auf die Bedürfnisse der Teammitglieder angepasst zu nutzen. Konto eignet sich perfekt perfekt für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und vereinfachen wollen. Der Kundenservice ist 7 Tage die Woche für dich da. Und wenn du mehr über Konto und die Vorteile erfahren möchtest, dann schau am besten unter Konto, also Q-O-N-T-O.com nach. Und natürlich, klar, gibt es alle Infos, auch wie immer, in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Dann lass uns über die SPD reden. Ja. Da gab es vor einer guten Woche einen Bundesparteitag in einer Situation, in der in allen Umfragen die SPD bei 14-15% liegt. Also ein Katastrophenergebnis, auch ein Katastrophenergebnis. Wie erlebe ich, wenn ich in den Fernseher einschalte, diesen Bundesparteitag, eine selbstzufriedene, selbstverliebte Partei, die sich selbst feiert? Kannst du mir erklären, wer diese Bilder ernst nimmt?
Ja, man sollte sie dann ernst nehmen, wenn man die Psychologie einer Partei versucht zu verstehen. Man muss sich Folgendes bewusst machen. Es fing ja so an, und das war schon das erste Überraschende für viele überraschend. Mich hat es nicht sonderlich überrascht. Das erste, was überraschte, war in einer Situation, da die SPD bei 14% liegt, aber ein Kanzler fast unterirdisch noch drunter. Die Vertrauenswerte für Scholz, wir dürfen das nicht vergessen, gerade nach dem Urteil absolut rapide umso mehr in den Keller gesunken sind, weil das letzte war, also sein einiges Kapital, der Mann hat einen Plan. Der Mann begreift die Zeit, natürlich erodierte in dem Augenblick, also fast ich sagte, der Plan war nicht da, das Urteil ist klar, der Haushalt ist nichtig. Das war ein Absturz. Aber was passiert in einer solchen Situation mit einer Partei? Eine solche Partei braucht eine Selbstbehauptung und Selbstbestätigung. Und das, was der Grund war, warum alle drei Führungsspitzen, Frau Esken, Klingbeil, der übrigens wirklich eine gute Rede gehalten hat, und dann der Liebling der Partei, Kevin Kühnert, gloriose Ergebnisse bekommen haben. Die beiden Parteivorsitzenden sind deutlich über 80%, Kühnert sogar über 90%, lag daran, dass die Partei sich zunächst einmal selber absetzen wollte, schadlos halten wollte. Sie wollte deutlich machen, wir stehen zusammen, wir sind bereit, und Sie haben ja auch recht, wir sind auch nicht das Grundübel. Das Grundübel ist vielleicht sogar der Kanzler, der Fisch stinkt vom Kopf, und es sind die Ministerinnen und Minister. Das heißt, die Partei hat sich selbst, sie brauchte einen Akt des Optimismus, eine Positionierung der Selbstbehauptung. Und am nächsten Tag, und jetzt kommt es ja, der Einigung, alles hat die Latte damit hochgelegt. Ja. Alles stand und fiel mit dem Auftritt von Olaf Scholz. 10 Uhr am nächsten Tag. Und das ist immer auch die Ironie und die Psychologie. Wenn ein Kanzler, der bisher ja bei jeder Rede, die wir also 2 Jahre lang ertragen mussten, eigentlich nur vom Blatt ablas, plötzlich eine Rede freihielt, die unter rhetorischen Vorgaben gemessen nun kein Weltwunder gewesen ist, dann explodiert natürlich förmlich eine Partei voller Erleichterung, weil sie begreift, der Mann kann zu uns sprechen. Und dann saß, ich fand wirklich, es lohnt sich, übrigens, das kann man wirklich den Zuhörern, nicht jeder wird das, die Bilder gesehen, jetzt guckt euch mal diese Bilder, kann man ja mal sagen, an. Wenn du, vielleicht, was für mich das eindrucksvollste Bild war Folgendes. Scholz hat die Rede bewältigt, steht auf der Bühne, ein sehr schüchterner Mann, man merkt das übrigens auch, ein Mann, der gar nicht mit Menschen kann. Und dann kommen die beiden Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil auf die Bühne, sichtbar erleichtert, umrahmen Scholz von beiden Seiten, der in schüchterner Weise auch den Applaus irgendwann ein bisschen runter, stundenlanges Staccato fast schon in den KPDSU-Manier so, aber und SED-Manier oder gar bei Fidel Castro 20 Minuten, aber dann macht er das an Unterfangen, die beiden großen, viel größeren zu an sich ranziehen und umarmt die zögerlich. Du siehst also ein, und jetzt kommt's, dieser Mann, den viele als Fremdkörper in der SPD begreifen, nach wie vor, und der sich übrigens auch, der kein Mann ist, der überhaupt nur Menschen fangen kann, alles andere als ein Menschenfänger, fühlte sich plötzlich wieder aufgehoben und die Partei war so erleichtert, das sagte er es genau noch, er ist ja doch ein Sozialdemokrat, du gehörst zu uns, du wirst unsere Heimat, seine Heimat nie verraten. Das war dieser Impuls und das ist der Grund, warum diese Selbstbehauptung erstmal so funktionierte.
Also, kleiner Einwand, Albrecht. Mhm. Es ist eine wunderbare, tiefenpsychologische Erklärung, die du gerade abgeliefert hast, aber es ändert nichts daran, dass man doch, wie soll ich sagen, parteiintern, sonst macht ja ein Parteitag keinen Sinn, dass man parteiintern doch irgendwann mal die Frage diskutiert, warum kommt die Politik, die wir machen, beim Volk überhaupt gar nicht an?
Ja, du hast völlig recht. Und ich befürchte, jetzt ist es noch viel spannender, das wird zum Teil, kann man jedenfalls hoffen, endlich, sage ich mal, nicht parteiintern, vielleicht endlich vor allem im Kanzleramt und bei dem so wichtigen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt wahrgenommen und begriffen, dass sie den Kurs in der Hinsicht völlig ändern müssen. Das teile ich ja. Aber du darfst auch nicht unterscheiden, gerade an einem solchen Punkt, die SPD massivst unter Druck. Wenn dieser Parteitag nicht einen Eindruck von Geschlossenheit, von Mut, von Ermutigung geschafft hätte, wäre das für eine Partei, die so am Boden liegt, ein desaströses Zeichen gewesen. Also wir müssen immer höllisch aufpassen, was sind die Imperative, die Notwendigkeiten einer Partei als Parteikörper und dem, was eine Öffentlichkeit erwartet. Jetzt kommt der aber entscheidende Punkt. Das, was du einforderst, was ja völlig richtig ist, eine kritische Bestandsaufnahme und eine möglicherweise ein Umschalten, das muss sich gerade jetzt, und das ist die Frage des Kanzlers, das ist ein Stück weit, weil sie zum Teil auch gar nicht so im Fokus stehen, seine Minister, die Aufgabe, jetzt es wirklich in dem aktuellen Regierungsagieren umzusetzen. Und da ist es so erforderlich, dass er es endlich schafft, seine beiden anderen Partner, vor allem eben die FDP, ich sag mal ganz salopp, auf die Reihe zu bringen. Ich fand ein Zitat, sei auch erinnert, in diesem Jahr so bemerkenswert. Und das war das Kardinalproblem von Scholz. Scholz hat immer geglaubt, er hat den Duktus von Merkel weiter fortgegangen. Er hat die Merkel-Tour gefahren. Ich führe von hinten, man könnte es noch härter sagen, ich führe eigentlich gar nicht. Ich lasse die beiden sich zerkloppen auf offener Bühne. FDP gegen Grüne. Grüne irgendwann sich Revanche nehmend, auch retour. Aber aus absoluter Unterlegenheit und fast aus absoluter Frustration. Denn Habeck fuhr anfangs einen ganz anderen Ton. Der wollte sich nicht immer kloppen. Aber Scholz hat das gewähren lassen in der Annahme, das spielt mir in die Hände. Ja, ich werde auf die Weise meinen Hauptkonkurrenten Habeck auf dem linksliberalen Feld klein kriegen. Der ist ja mittlerweile auch klein gekloppt. Die Grünen liegen bei 14%, verglichen mit dem, was sie mal wollten. 25%, Kanzlerkandidat ist das eigentlich eine Petitesse, ja, um es mal klar zu sagen. Das ist übrigens, diese 14-15%, darf man nie vergessen, sind nur zustande gekommen bei der Bundestagswahl, weil Baerbock so wahnsinnig verloren hat. Aber diese Annahme, Scholz, er könne von hinten führen, es spielt ihm in die Hände und am Ende steht er als glorioser Kanzler da, ist völlig in die Hose gegangen. Und das ist das Problem und das muss man im Kanzleramt begreifen, dass man jetzt führen muss, wie er es versprochen hat.
Lass uns über den Mann sprechen, der sich bei den Zahnarztterminen ausgesprochen gut auskennt und der ja nun seit geraumer Zeit der Chef von CDU/CSU ist. Ja. Wenn ich die These aufstellen würde, das Beste, was der Ampel passieren kann, ist ein Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Würdest du mir widersprechen?
Nein, da widerspreche ich dir gar nicht. Das ist übrigens fast schon die letzte Hoffnung der SPD. Sie hofft inständig darauf, weil alles andere wäre verheerend für sie.
Wüst, es gibt ja, wollte Daniel ich sagen, Günther, Schleswig-Holstein.
Genau. Günther ist vielleicht gar nicht bisher der Mann, der überhaupt diese Ambitionen hätte, um sie mal durchzugehen. Aber der mittlerweile natürlich auch unter der Schwäche der SPD wahrscheinlich auch in Versuchung kommt. Jeder, muss man deutlich sagen, jeder Unionist weiß zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Chancen, dass wir gewinnen werden, sind riesig. Und ich sag mal auch deutlich, das ist ja das, ich hoffe, wir sprechen ja bald wieder, ich kann das nur inständig wiederholen, es ist so viel im nächsten Jahr, wir können, also plan mal, wir werden Ende Januar, wird dann dieser Haushalt neu konfiguriert. Aha. Wir haben ja bisher nur einen Entwurf. Anfang Januar, dann werden wir überhaupt sehen, um es mal klar zu machen, wenn die Koalition dieses Feuer, in das sie jetzt geht, übersteht, dann wird dann überhaupt klar werden, kommt sie nochmal in einen neuen Angang.
Ja. Es bleibt bei Friedrich Merz.
Sagst du, aber da bin ich mir nicht so sicher. Der entscheidende Punkt ist ja der. Die Ambitionen innerhalb der Union werden natürlich immer größer. Friedrich Merz hat, und das auch mal gleich auf dem Jahr, du hast ja recht, ich halte ihn auch für die größte Gefahr der Union. Das sehen übrigens auch viele so. Weil er es ja immer wieder schafft, wie es so schön heißt, mit dem Hintern auf, das umzureißen, was er gerade mühsam
aufgebaut hat.
So. Guck dir diese Debatten an, die er immer wieder in fataler Weise betrieben hat. Es platzt ihm immer irgendwann populistisch die Hutschnur. Bemerkenswerterweise wird das übrigens gerade einem Hochspanner, könnte allein darüber lange reden, einem Artikel der FAZ dieser Woche, die vehement, habe ich noch nie so gelesen, Herr Appelsheim, glaube ich, die vehement für einen rechten Kurs plädiert, rechts auch rehabilitieren will, wird das zum Teil auch verteidigt. Merz als derjenige, der endlich spricht wie der Stammtisch. Das Problem ist natürlich nur, ja, er guckt nicht nur auf den Stammtisch, das finde ich ja gar nicht falsch. Man muss gucken, das war mal das alte Wort, wie Adenauer schon sagte, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Man muss aber nicht dem Wort nach dem Maul reden. Und das ist der schmale Grat, auf dem sich ein Friedrich Merz immer wieder bewegt. Er redet dem Volk zum Teil nach dem Maul. Und das hat er auch mit der Zahnarztäußerung getan. Es ist ja richtig wahrzunehmen, dass die Migrationsfrage ein Riesenproblem ist. Aber wenn du den Jargon der AfD fast kopierst, spielst du die Wählerinnen und Wähler der AfD zu. Und jetzt kommt der Punkt, du verlierst auch gegebenenfalls die Mitte. Mhm. Und das ist die ganz große Gefahr, in der Merz steht. Ich finde, und darüber ließ es sich ja auch lange, wir haben viel zu wenig Zeit, lange reden. Ich finde, das CDU-Parteiprogramm ist klar zu sagen, gar nicht. Nur falsch. Die CDU hat jetzt ja einen Parteiprogrammsentwurf, einen Grundsatzprogrammentwurf vorgelegt, der sehr viel konservativer ist als davor. Es ist gewissermaßen der Merz aus der Kiste. Leitkultur als der Oberbegriff, das, was Merkel vor 23 Jahren abräumte, deutsche Leitkultur als der Begriff von Friedrich Merz, mit dem er auf die Bühne trat, ist jetzt der Leitbegriff durch dieses Programm, in dem sehr klar die CDU einen Kurs einschlägt vor die Zeit von Merkel zurück. Merkel ist übrigens so ganz große Ironie. Merkel ist genau spontan zu dem Zeitpunkt, weil sie schon ahnte, die Rache von Friedrich Merz wird fürchterlich sein, ist sie gleich aus der Konrad-Adenauer-Stiftung rausgetreten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, da war sie lange wenigstens noch Mitglied, sie hat ja das nie vergessen, sie hat ja vor Jahren die Ehrenpräsidentschaft, den Ehrenvorsitz der CDU abgelehnt. Mit den Worten, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich habe mir dann erlaubt, in einer Glosse zu schreiben, ja, wenn der Ehrenvorsitz der CDU nicht mehr zeitgemäß ist, ist dann diese Partei überhaupt noch zeitgemäß? Leg ja die Frage recht nah. So, das hat sie schon abgelehnt. Jetzt tritt sie also noch aus der Konrad-Adenauer-Stiftung aus. Also sie macht einen Strich unter die CDU. Und warum? Weil sie ein Stück weit auch begriffen hat, der Merz übernimmt das Feld und räumt meine Position ab. Und genau das ist passiert ein Stück weit.
Okay, also ja? Friedrich Merz ist derjenige, der bei der CDU-CSU ganz oben rangiert. Ja. Merkel spielt keine Rolle mehr.
Nein.
Nützt ihm zusätzlich der Umstand, dass es in Bayern einen gibt, der sich chamäleonartig verwandelt, was allerdings dazu führt, dass das Volk sehr irritiert ist. Also ein Markus Söder, der erst jeden Baum umarmt, der die Grünen küsst, der Freund der Bienen ist, der dann wieder eine 180-Grad-Wende hinlegt und inzwischen auf Grün und alternativ eindrischt. Mit dem Ergebnis übrigens, dass das Volk das nicht gut findet, weil die bayerischen Landtagswahlergebnisse für die CSU auch nicht schön sind.
Ich bin mir da leider nicht so sicher. Ich glaube tatsächlich, und das macht übrigens Söder nicht anders als Merz, ich glaube, dass das, wir haben es ja vorhin besprochen, dass das Grünen-Bashing, die Wahrnehmung, dass die Grünen die größte Gefahr ein Stück weit für das gute Leben in diesem Lande sind, dass das von weiten Teilen der Bevölkerung fatalerweise durch die Intonation einerseits der FDP aus der Regierung, aber auch vieler Medien und auch, man darf es leider nicht kleinhalten, auch der großen Fehler, die Grünen gemacht haben. Du warst ja schon auch auf dem Trip, also ich meine die Grünen mit ihrer Hypermoral, mit der Hybris so. Aber die Fehler beim GEG, die Angst der Menschen, die Grünen steigen mir in den Heizkeller, um es mal pointiert zu sagen, und räumen mir meine Heizung aus und bezahlen mir keine neue. Und ich muss sie immer, ja, so war doch die Angst zum Teil, die wurde aber aufgebaut. Das ist aber der große Fehler. Das heißt, und das, ich mach's mal ganz groß, das ist ein Umschlag in der gesamten Kultur unseres Landes. Wir hatten lange Zeit eine Kultur, die tatsächlich die Grünen als den Inbegriff, die Avantgarde dieses Landes begriff. Die Grünen sind sogar auch politisch umgesetzt, sind in jeder Koalition zwingend dabei. Das war die Wahrnehmung noch vor der Wahl 2021. Diese Position ist mittlerweile eigentlich abgeräumt. Mittlerweile ist die Wahrnehmung, die schmeißt die Grünen bloß aus der Regierung, dann kann es ja weitergehen. Oder nimmt am besten gleich die CDU rein, Grüne raus. Das heißt, der Umschlag zu einer Nichtbeteiligung der Grünen geht weit über Markus Söder hinaus. Das macht Merz ja auch mit. Es gibt mittlerweile eine Fraktionierung innerhalb der CDU, die dahin geht zu sagen, die Grünen sind gewissermaßen der Belzebub, alles andere ist besser. So.
Ja.
Und das findet Widerhall. Trotzdem ist die große Frage die, guckt ihr auch Hessen, wir müssen ja heute, wir haben die Woche gerade haben wir den hessischen Haushaltsbeschluss bzw. Koalitionsbeschluss der Großen Koalition. Eine große Koalition übrigens übertrieben, weil die SPD so geschrumpft ist, man kann bei Schwarz-Rot gar nicht mehr unbedingt von großer Koalition sprechen. Aber es ist wieder Schwarz-Rot. Das ist ein Zeichen, dass das, was eigentlich immer anzunehmen war, die Grünen sind in jeder Koalition dabei, möglicherweise ad acta ist. Das ist der eine Strang in der CDU. Und dieser Strang ist mit Söder, Merz stark vertreten. Es gibt natürlich, und da hast du recht, und das ist die Auseinandersetzung, die in den nächsten Jahren, wenn es überhaupt noch so lange dauert, bis zum Koalitionsende auf uns zukommt, es gibt die Auseinandersetzung in der Union. Ist es dieser Strang absolut anti-grün oder wird es ein schwarz-grüner Strang sein mit Hendrik Wüst, der noch die, und Daniel Günther, du hast ihn genannt, die Position vertreten, wir brauchen auch eine grüne Partei, um, und das wäre mein Punkt, um eigentlich auch wirklich konservativ zu sein. Eine wirklich konservative Politik kann heute ohne Umweltschutz gar nicht auskommen. Aber das ist durch dieses fatale Jahr so in die Defensive geraten, dass ich nicht sehe, dass dieser andere Strang nicht Erfolg haben könnte.
Jetzt ist das Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien, letztlich gegenüber allen etablierten Parteien, über die wir gesprochen haben, also die Grünen, die SPD, auch die Union, so groß, dass es eine andere Partei gibt, die auf dramatische Art und Weise davon profitiert, nämlich die AfD.
Ja.
Im kommenden Jahr 2024 gibt es 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland. In 2 dieser Ländern gilt die AfD als gesichert rechtsextrem, in Sachsen und in Thüringen. Kannst du mir erklären, du bist Jurist, ich nicht, kannst du mir erklären, warum eine Partei, die als gesichert rechtsextrem eingeschätzt wird und die Demokratie abschaffen will, mit anderen Worten, bei einer demokratischen Wahl antreten darf?
Ja, das will ich dir gerne versuchen zu erklären, denn ich habe es mittlerweile auch in diversen Streitgesprächen, gerade diese Woche in der Zeit, davor in einem größeren Artikel in der Süddeutschen, sehr verfochten, dass ich es für falsch halte, diese AfD zu verbieten. Die übrigens mittlerweile, muss ich dazu sagen, schon in drei, das war auch ein Befund dieser Woche, in drei Ländern erwiesen, rechtsextrem
eingesetzt. Also Sachsen-Anhalt noch dazu, genau, aber da wird im kommenden Jahr nicht gewählt.
Da hast du völlig recht, danke, genau. Das ist das Korrektiv gewissermaßen, du sagst es zu Recht, genau. Aber in den drei Ländern ist hier erwiesen, rechtsextrem. Man könnte also, und das ist die Frage, die auch hoch diskutiert wird, man könnte zu dem Befund kommen, es macht Sinn, jetzt in diesen drei Ländern, man muss sie nicht als Bundespartei verbieten, man gibt auch die Möglichkeit, sie nur in den Verbänden zu verbieten. Man könnte dafür plädieren, sie dort zu verbieten. Ich habe da, könnte viele Argumente bringen, ich bringe aber mal nur drei einschlägige Argumente, die da sehr dagegen sprechen. Erstens, ein solches Verfahren formell betrachtet, dauert Jahre. Jetzt stell dir mal vor, dieses Verfahren wird jetzt eingeleitet, mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen. Das hat alleine schon mal ein auch demokratietheoretisches Problem. Diese Wahlen werden alle überlagert von der Frage der Wählerinnen und Wähler, können wir diese Partei überhaupt legitim wählen? Wird sie möglicherweise nichtig. Das ist demokratietheoretisch schon ein Problem. Weil es die Stimmen relativiert. Das kann man aber noch verstehen, wenn man ja sagt, okay, es ist trotzdem legitim. Aber der Opferstatus, der dieser Partei zugespielt wird, genau das, worauf die AfD setzt, die ja bei mittlerweile über einem Drittel der Wählerinnen und Wähler im Osten liegt, die sie wählen wollen, der wird derartig befördert, die dann sagen werden, wir sind genau hier, diese Eliten in Berlin, die nicht hören wollen, jetzt kommt der Punkt, was wir der Bevölkerung mitzuteilen haben, dass die Migration ein Problem ist, dass wir ganz anderes wollen, Frieden mit Russland etc. pp. Das wird von einem großen Teil der Bevölkerung als unterdrückend wahrgenommen. Sie werden sagen, seht ihr, die Eliten kommen nicht zurecht mit dem Problem, jetzt unterdrücken sie die AfD als ihre Stimme. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen ist meine Argumentation, das ist das für mich Zweite und Entscheidende, ich bin natürlich der Meinung, dass eine rechtliche Notwendigkeit erwogen werden muss. Aber solange die politischen Möglichkeiten, eine solche Partei zu bekämpfen, nicht wirklich ausgeschöpft sind, halte ich die rechtliche Lösung immer nur für die Ultima Ratio. Man darf, finde ich, auch aus unserem Verständnis als Demokraten, das war eigentlich, glaube ich, immer das Verständnis von Linksliberalen gerade, nie vergessen, dass eigentlich eine Partei zu verbieten nur das letzte Mittel sein muss, und darf, wenn man es nicht mit anderen Kräften schert. Und ich sehe nicht, dass überhaupt nur bisher die Anstrengung unternommen worden wäre, diese Partei hinreichend zu bekämpfen. Um es ganz konkret auf dieses Jahr bezogen, wir haben das diskutiert, zu sagen, wenn eine Regierung in Berlin so desaströs regiert und eine demokratische Opposition wie die CDU/CSU in erheblichem Maße auch ausfällt, wie wir es gerade beschrieben haben, dann ist es kein Wunder, dass die AfD reüssiert. Also die erste Forderung wäre die, reißt euch zusammen, im Zweifel gebt diese Koalition auch auf, macht einen Neustart, aber regiert anders, dann wird und löst die Probleme in Teilen. Oder macht klar, dass sie auch zum Teil nicht lösbar sind. Wäre die erste Anfrage an die Regierung. Und die an die Opposition wäre natürlich, warum geht die CDU nicht gegen die AfD in dem Maße vor, wie es erforderlich wäre? Hast du erlebt, dass die AfD irgendwie in diesem Jahr richtig attackiert worden wäre für ihre absurden Russlandforderungen, raus aus der NATO, raus aus der EU oder auch von den Linken, beispielsweise an dem Feld, dass sie vermeintlich ja Stimme des Volkes ist, obwohl sie eine neoliberale Wirtschaftspolitik bringt. Nichts davon passiert. Das heißt, all das sind Felder, auf denen man die AfD realpolitisch attackieren müsste, bevor man ein Verbotsverfahren bräuchte.
Das ist eine wunderbare Bestandsaufnahme, die du machst, mit vielen sehr nützlichen, sehr wertvollen Tipps an die etablierten Parteien. Nur, es kann sein, dass trotzdem alles ganz anders kommt. Mit anderen Worten, was machen wir eigentlich, wenn in Thüringen die AfD die mit Abstand stärkste Partei wird und wir dann möglicherweise irgendwann mal einen Thüringer Ministerpräsidenten namens Björn Höcke haben?
Ja, dann ziehen wir, und das hoffe ich doch sehr bei unseren Parteien, wir sind es ja nicht mal, wir müssen nicht entscheiden, aber dann ziehen doch hoffentlich unsere demokratischen Parteien wirklich die richtigen Lehren aus Weimar. Und die Lehren aus Weimar heißen natürlich zuallererst, koaliere nicht mit einer rechtspopulistischen Partei. Das ist die erste Konsequenz, denn das war der Anfang des Elends. Interessant ist ja auch, dass Thüringen den Anfang machte. Wir hatten in meiner Zeitschrift, den Blättern für Deutsch und Internationale Politik, einen sehr, sehr spannenden Text vor drei Monaten, in dem beleuchtet wurde, wie in Thüringen 1930 der Anfang gemacht wurde. Mit dem dortigen Finanzminister, erster Einstieg in die Koalition unter den sogenannten bürgerlichen Parteien. Das war der Anfang
mit
des Elends.
NSDAP.
NSDAP, die erste Koalition. Drei Jahre später war die Lage im Bund genau dieselbe. Übrigens der gleiche Finanzminister. So, damit will ich sagen, Rechtsradikalen die Hand zu reichen, sie in die Koalition zu nehmen, ist der Anfang, es ist dann gewissermaßen die Quintessenz, um sie zu normalisieren, um sie regierungsfähig zu machen, um sie hoffähig zu machen. Das ist die Konsequenz und die Lehre aus Weimar. Solange das nicht passiert ist, ich weiß, dass Verfassungsrechter zu Recht davor warnen, dass auch eine schon stärkste Partei allerhand bewirken kann. Ja. Sie kann im Richterausschuss verändert sein, sie kann an anderer Stelle, so. Aber die Demokraten sind, solange sie Mehrheiten haben, noch allemal in der Lage, das Schlimmste zu verhindern, eine Partei in die Regierung zu nehmen wie die AfD. So, das heißt, wir haben noch alle Mittel in der Hand, die in der Lage sind, die AfD nicht zu dem zu machen, was sie zu werden droht, um es mal ganz groß zu machen, zu denen, die willig eine Demokratie abschaffen, um eine Diktatur einzurichten, wie es übrigens, und das müssen wir das nächste Mal besprechen, uns November mit Herrn Trump in den USA winkt. Muss deutlich sagen. Also damit will ich sagen, wir haben noch alles in der Hand und deswegen bin ich in dem Punkt so entschieden. Letzter Punkt nochmal, um zu sagen, wenn es mir so wichtig ist. Du darfst eins nicht vergessen. Ein Verbotsverfahren gegen eine Partei, die über 30% verkörpert, wird von der Bevölkerung, jedenfalls allemal von den 30%, die diese Partei wählen wollten, als eine Stigmatisierung nicht nur, sondern als eine Abschaffung derer begriffen, deren Stimme sie sein will und als ein großer Offenbarungseid der etablierten Parteien. Ja. Weil diese Parteien eingestehen, wir werden dieser Partei und auch dieser Probleme nicht Herr auf normalem parlamentarischen parteipolitischen Wege. Ja. Und das will ich unserer Demokratie nicht zufügen. Ich bin der Meinung, unsere Demokratie darf, übrigens auch Ausblick, nächstes Jahr ist 75 Jahre Bundestag, wir dürfen uns diesen Makel nicht zufügen, wir müssen es auf politischem Wege schaffen.
Lass uns, Albrecht, am Schluss unseres Gespräches, wir haben jetzt viel gesprochen über die Fehler der etablierten Parteien, über die Fehler der Spitzenpolitiker in Deutschland. Lass uns ein bisschen auch nochmal unseren eigenen Berufsstand angucken, ja, den Journalismus in Deutschland. Also, kann es sein, dass wir Journalisten und Journalistinnen auch ein paar Fehler gemacht haben. Punkt 1, dass wir die falsche Themengewichtung vorgenommen haben in den letzten Tagen, dass wir letztlich Orchideenthemen wie Gendern und Diversität ganz oben angesiedelt haben und sozusagen die Probleme, die offenkundig einer Mehrzahl in dieser Bevölkerung unter den Nägeln brennt, entweder gar nicht beachtet haben oder zu wenig beachtet haben?
Du machst am Schluss unseres schönen Gesprächs ja ein Fass auf, was quasi in das nächste Gespräch schon überall ist. Und ich will ja keine Sekunde unseres Gesprächs entbehren, weil es so schön war, so umso dicht. Aber um es kurz aufzunehmen, natürlich, und darüber lese ich lange reden, aber das würde einen wirklichen Rahmen sprengen. Es ist ein Riesenproblem. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Betrifft die Parteien, betrifft auch die Öffentlichkeit. Wir haben mit Ausblick auf das nächste Jahr die Frage im Raum, ob wir in einem Jahr noch überhaupt die Unterstützung für die Ukraine haben, wenn in den USA das Ende der Unterstützung eingeleitet ist. Haben wir in diesem Jahr jemals vor dem Hintergrund von Gender Gaga, Entschuldigung, das ist ja ein Begriff, den mir nicht zu eigen machen will, aber der Thematisierung von Sprachpolitiken, übrigens den absurden Diskurs über die Frage, ob der Begriff kriegstüchtig jetzt richtig ist. Man kann sich drüber streiten, es hätte wahrscheinlich verteidigungsfähig den Begriff besser gefasst. Aber wir unterhalten uns über Sprachfragen und nehmen zum Teil die Dimension der Krisen überhaupt nicht wahr. Es kann uns in einem Dreivierteljahr, wenn wir uns hier widersprechen, und ich hoffe ja viel früher, dann kann es uns blühen, dass in Ukraine ein Staat der Eroberung ausgesetzt ist, weil Putin mit über 30% in den Militärhaushalt investiert, 30% seines Haushalts im Militär und möglicherweise die amerikanische Unterstützung wegbleibt. Also, es gelingt uns Medien zum Teil auch nur sehr begrenzt, die Punkte so zu setzen, dass die wahren großen Fragen bespielt werden. Und das, glaube ich, ist enorm wichtig mit Blick auf das nächste Jahr.
Ja, kann es sein, letzter Punkt von mir, dass wir auch als Journalisten eine zum Teil zu große Regierungsnähe an den Tag gelegt haben. Ich erinnere nur an die Corona-Berichterstattung, wo wir heute mit dem Abstand von 1, 2, 3 Jahren bestimmte Dinge doch sehr kritisch sehen und sie auch so nicht mehr gutieren würden, angefangen von den Schulschließungen bis hin zu den Altersheimen, die man dicht gemacht hat damals.
Ja, das Fass ist so riesig. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen und auch dein Wir ist nun schwierig. Ich sag dir ganz ehrlich, da muss ich aus persönlicher Betrachtung es sagen. Ich bin zum Glück mit meiner doch nicht ganz großen Zeitschrift, mit einer Monatszeitschrift, so regierungsfern und parteienfern, dass ich schon der Meinung bin, wir müssen sehr differenzieren. Ich habe den Luxus, aber in einem Punkt, die Blätter für deutsche Politik sind einfach in dem Sinne unheimlich, auch finanziell. Das heißt, das Wir würde ich klein machen. Aber ich gebe dir natürlich in einem gewissen Maße recht. Ja, aber auch da ist die Lernerfahrung nach damaligen Maßstäben gemessen, war der Einschlag der Corona-Krise ein solch fundamentaler Einschlag, dass die Bereitschaft, auch die Dramatik der Krise erstmal so ernst nehmen und zu sagen, wir zollen dieser Regierung einen gewissen Tribut, weil wir wissen, erinner dich, wie hieß dieser schöne Begriff, den wir damals hatten, wenn du im Krankenhaus entscheiden musst, der nicht schön war, der Begriff, entscheiden musst, ob du jemanden dem Tode überlässt oder nicht. Ja, gab ein Spinnen. Das war in einer Dramatik da, dass man sicherlich in mancherlei Hinsicht zu vorsichtig vielleicht war. Das wird man kritisieren. Aber die Kritik daran, verschwörungstheoretisch, war wiederum auch so massiv, dass man fatalerweise manchmal dann wieder umso mehr in eine Verteidigungsposition gerät. Das will ich ja konsequent. Und es ist eines nur sicher richtig. Es findet aber zum Teil auch statt. Vielleicht müsste es noch schärfer stattfinden. Die Bilanzierung ist wichtig. Wir müssen immer wieder nach solchen Ereignissen natürlich hart bilanzieren.
Ich habe noch ein paar ganz kurze Fragen, ganz zum Schluss, mit der Bitte um eine extremst kurze Antwort.
Ja, wir sind ja auch schon leider mit der Zeit so am Ende.
Ich wiederhole, mit der Bitte um eine extrem kurze Antwort. Also, wird es im kommenden Jahr Neuwahlen geben oder wird die Koalition über 2024 rauskommen? Kurze Antwort bitte.
Wahrscheinlich wird es keine geben.
Okay. Wie werden die AfD-Ergebnisse in
aber
den kommenden...
Aber ich weiß es nicht. Ich sag's dir deutlich. Ich kann's, wir werden, ich habe jetzt, ich mache das nur im Lichte. Ich muss es, nur im Lichte dieses Urteils. Sie müssen sich vielleicht so, ich muss das, weil es so entscheidend ist. Lass uns wieder bald sprechen, weil es so entscheidend ist. Die Parteien haben sich jetzt noch einmal so vergattert aufeinander, dass ich fast schon, ich weiß nicht, ob ich es hoffen oder ob ich es befürchten soll, sie wahrscheinlich umso mehr zusammenhalten müssen, um okay. nicht noch mehr abzustürzen.
Eine das fast ist mein, philosophische
ja.
Antwort.
Ja, das ist leider so.
Wie werden die Wahlergebnisse der AfD in Ostdeutschland im kommenden Jahr aussehen?
Ich befürchte, unter dem Gesichtspunkt, wie wir es sagen, dramatisch. Also, stärkste Partei. Und ja. auch daran wird der vermeintliche, weil wir gar nicht drüber gesprochen haben, die vermeintliche Rettung durch Frau Wagenknecht auch nichts ändern. Sie wird auch stark werden, aber das heißt umso mehr, diese beiden Parteien nehmen populistisch die Mitte in die Mangel, denn Wagenknecht wird auch nicht koalitionsfähig sein.
Also bei Wagenknecht würde ich zumindest, was die aktuellen Umfragen angeht, ein ganz großes Fragezeichen setzen. Forsa hat jetzt dieser Tage erklärt, bei dieser klassischen Sonntagsfrage, würden Sie wählen, unter der Voraussetzung im kommenden Sonntag Bundestagswahl, liegt Frau Wagenknecht mit ihrer neuen Gruppierung bei etwa 1%.
Forsa ist manchmal schon sehr witzig. Also Forsa, ich will dazu nichts sagen. Und für 1%, ich halte das für völlig abwegig. Und ich lass uns, wir freuen mich ja auf das nächste Übrigens, hoffentlich sehr, sehr bald. Ich sage, meine Prognose ist die, die AfD wird stärkste Partei und Wagenknecht wird in den Ostländern auch über 10%. Und weil auch sie der ja, weil die auch der SPD. Sie, ich, okay. halte sie für, also ich halte sie für attackierend in Bereichen, wo die SPD sich noch warm anziehen muss. Und sie nimmt auch ein Stück weit auch des, der grünen, anti-grünen Wut auf. Also ich befürchte, dass wir es möglicherweise, um es deutlich zu sagen, in den nächsten Landtagen tatsächlich, wenn die Politik, wie ich sagte, als Regierung wie als demokratische Opposition sich nicht besser aufstellt, also CDU, CSU, aha. dass wir es schon im Herbst nächsten Jahres mit einer Situation zu tun haben, in der wir ja 35% bis 40% AfD plus Wagenknecht haben. Und das heißt, die Mitte, die koalitionstaugliche Mitte wird immer kleiner.
Ich hoffe sehr, dass es ganz anders kommt. Und bedanke mich für das Gespräch. Alles Gute.
Da sind wir ganz zusammen, lieber Wolfgang. Ich hoffe es auch. Es war mir eine Freude. Und ich hoffe und freue mich schon auf das Wiedersehen. Es war mir eine große Freude, face-to-face zum ersten
zurück.
Mal mit dir zu sprechen.
Alles Gute.
Danke dir, Wolfgang.
Ciao.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
Schöne Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.